Ja, dann darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen zu unserem sechsten Panel heute. Vorab möchte ich kurz fragen, wir hatten eine Anfrage für diesen Panel, dass Gebärdensprache Dolmetschen angefragt wurde. Unseres Wissens ist die Person aber jetzt doch nicht in diesem Panel. Deshalb hätten wir die Frage, ob das in diesem Panel benötigt wird. Wenn ja, dann wäre ich über ein kurzes Signal dankbar. Sonst würde die Dolmetscherin nämlich in einem anderen Panel unterstützen. Okay, das sieht sehr danach aus, als hätten wir hier den Bedarf nicht. Vielen herzlichen Dank. Und dann steigen wir ein. Mein Name ist Katja Dörner. Ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion und auch kinderpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Und natürlich sehr erfreut und sehr froh, dass wir heute im Rahmen der großen Menschenrechtskonferenz der Grünen Bundestagsfraktion ein Panel machen zu Kinderrechten. Ich sag mal etwas salopp, das gehört natürlich auch so. Die internationale Gemeinschaft ist uns ja in der Stelle etwas heraus. Wir haben die Konkretisierung sozusagen der UN-Menschenrechtskonvention durch die UN-Kinderrechtskonvention. Da hat zum Glück niemand damals gefragt. Vielleicht wurde es gefragt, aber eben klar beantwortet. Wir haben ja in Deutschland manchmal die Diskussion, wenn es um das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz geht, dass gefragt wird, muss das denn sein? Kinder sind doch auch Menschen. Warum braucht man denn da eine eigene Verankerung, ja, auf der UN-Ebene? Haben wir seit 1989 eben die UN-Kinderrechtskonvention, die eben nochmal die Rechte und besonderen Bedürfnisse von Kindern hervorhebt. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir heute auch über Kinderrechte im internationalen, aber auch im nationalen Kontext sprechen werden. Die Kinderrechtskonvention wurde 1992, wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, auch von der Bundesrepublik ratifiziert. Und mittlerweile sind auch die Vorbehalte, die die Bundesregierung damals in New York hinterlegt hat, zum Glück zurückgenommen. Nichtsdestotrotz sind wir uns sicher einig, dass auch in der Bundesrepublik die Kinderrechte nicht vollumfänglich umgesetzt sind und dass es auch da einen Handlungsauftrag an die nationale Politik gibt. Ich habe das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz schon erwähnt. Der UN-Ausschuss zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention mahnt ja die Bundesregierung auch regelmäßig, sich dieses Themas auch anzunähern und die Kinderrechte explizit ins Grundgesetz aufzuschreiben. Ich sag mal, das Thema Vorrang des Kindeswohls, aber auch das Recht auf Beteiligung sind Themen, die uns in diesem Kontext sehr beschäftigen und auch im Bundestag in den nächsten Monaten sehr beschäftigen werden, weil die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ja im Koalitionsvertrag der Großen Koalition vorgesehen ist. In Konfliktregionen liegt der Fokus, was die Themen mit Blick auf die Kinderrechte angeht, häufig woanders. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen benennt beispielsweise das Überleben, das Lernen, saubere Umwelt, aber auch Chancengerechtigkeit als seine zentralen Elemente der Tätigkeit, seiner Arbeit. Wir Grüne haben im Bundestag in den letzten Jahren auch in vielen unterschiedlichen Zusammenhängen einen Fokus auf die Kinderrechte gelegt. Sehr explizit beispielsweise, wenn es um den Schutz vor sexuellem Missbrauch angeht, wenn es unsere Begleitung der Monitoringstelle zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland angeht. Aber natürlich auch, wenn wir uns mit dem Thema Bekämpfung von Kinderarmut, mit Bildungschancen beschäftigen, spielt natürlich dieses Thema Kinderrechte immer mit rein und natürlich auch im internationalen Kontext. Ich will jetzt nicht alle unsere Initiativen aufzählen, aber da stand insbesondere auch die Bekämpfung von Kinderarbeit im Mittelpunkt unserer parlamentarischen Initiativen, aber natürlich auch die Umsetzung von Recht auf Bildung beispielsweise im internationalen Kontext. Wir haben heute diese große Konferenz gemacht, weil wir gerade sagen, wir sind natürlich nicht mit unserer Weisheit schon völlig vollendet, sondern es ist uns wirklich ein Anliegen, nochmal ja uns auch einen Überblick zu verschaffen, nochmal zu diskutieren, was sind eigentlich die zentralen Themen und was müssen wir vielleicht auch in unseren politischen Fokus nochmal mehr reinrücken, was sind Themen, die auch parlamentarisch beispielsweise nochmal mehr in den Mittelpunkt gerückt werden sollten. Da erhoffe ich mir viele Anregungen von meinen beiden Inputgeberinnen hier vorne, aber natürlich auch in der Diskussion mit Ihnen. Ich will nur kurz zum Ablauf sagen, eigentlich war der Panel vorgesehen bis so 16 Uhr. Wenn wir vielleicht 10 Minuten überziehen, je nachdem, ist das sicher nicht so schlimm. Das geht dann von Ihrer Kaffeepause ab. Das müssen Sie dann mit sich selber ausmachen, ob Sie das verkraften können. Wir werden starten mit den beiden Inputs hier vorne. Wir werden auch ein bisschen sozusagen unter uns dreien erstmal sprechen, aber nicht zu lange, weil wir das angelegt haben und das ist mir auch sehr wichtig als eine Fishbowl-Diskussion. Also wir haben großes Interesse, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Es gibt zwei leere Stühle oder Hocker in dem Fall, die nicht frei bleiben sollen, sondern Sie sind sehr herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. Müssen Sie aber auch nicht unbedingt. Sie haben alle Mikros in die Mikros, die kann man auch nutzen, in die kann man auch reinsprechen. Ja, dann würde ich starten und würde unsere beiden Inputgeberinnen vorstellen. Zu meiner Linken Maike Röttger von Plan International. Plan International ist eine Kinderhilfsorganisation, die in über 70 Ländern in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist. Plan setzt sich auch gegenüber der Politik für eine Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen weltweit ein. Ich denke, vielen ist Plan auch durch die Because I'm a Girl-Kampagne bekannt und ganz unlängst wurde eine neue Kampagne vorgestellt, die aber sozusagen anschließt an die Thematik Gleichberechtigung und Rechte von Mädchen mit dem Titel Girls Get Equal. Und auch der Mädchenbericht von Plan ist unlängst vorgestellt worden. Vielleicht noch kurz zu Maike Röttger persönlich. Sie ist auch seit Dezember 2015 Mitglied des Vorstands von FENRO, also dem Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe. Seit Dezember 2017 ist sie da auch stellvertretende Vorsitzende. Und was vielleicht auch interessant ist zu wissen, sie ist im Rat für nachhaltige Entwicklungspolitik und berät da den Hamburger Senat. Also auch vielfältige Aufgaben. Ich freue mich sehr, dass Maike Röttger heute aus Hamburg gekommen ist und mit uns diskutieren wird. Vielen Dank dafür. Zu meiner Rechten Luise Pfütze. Sie ist Sprecherin der National Coalition Deutschland. Die National Coalition ist ein Zusammenschluss von rund 120 bundesweit tätigen Organisationen und Initiativen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mit dem Ziel, die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland bekannt zu machen und eben auch die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention hier voranzubringen. Fördert auch den internationalen Austausch zum Thema Kinderrechte. Und was aus meiner Sicht eben auch sehr wichtig ist, die National Coalition begleitet die Berichterstattung der Bundesrepublik zum Stand der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention gegenüber dem zuständigen UN-Fachausschuss. Persönlich über Luise Pfütze, sie ist seit 2009 beim SOS Kinderdorf beschäftigt, zunächst als Referentin des Vorstands und seit 2013 bei der Stabsstelle Advocacy und in dieser Funktion auch verantwortlich für die politische Arbeit des Trägers auf Bundesebene und eben seit 2013 im Vorstand der National Coalition. Vielen Dank, Luise Pfütze, auch für die Möglichkeit, hier in den Austausch zu kommen. Wir hatten uns überlegt, wir fangen mit dem Internationalen an und ich übergebe an Maike Röttger.
Ja, vielen Dank, Katja Dörner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir hier jetzt in dieser Reihe im Rahmen der Menschenrechtskonferenz über Kinderrechte sprechen, weil ich finde, dieser Satz klingt vielleicht banal, Kinderrechte sind ein Menschenrecht, aber man muss ihn eigentlich immer wieder sagen, damit er auch wirklich die Priorität bekommt, die er hat. Ich finde, die Kinderrechte gehören zu einem dieser großen Versprechen, die sich die Weltgemeinschaft einmal gegeben hat, um eigentlich das Leben aller Menschen, aber vor allen Dingen das der Kinder lebenswert und gerechter zu gestalten. Und wenn wir den Blick in die Welt werfen, dann sehen wir leider, dass wir in vielen Teilen weit davon entfernt sind. Wie können wir das erreichen, wenn wir alleine feststellen, dass geschätzte 230 Millionen Kinder gar nicht registriert sind? Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, dass sie da sind. Wir können gar nicht entsprechend planen für diese Kinder, wenn es um Gesundheit, Bildung und Ähnlichem geht. Also dieser Zustand alleine zeigt schon, wie es mit den Kinderrechten bestellt ist. Und ich glaube, uns eint auch alle die Sorge hier, trotz vieler guter Dinge, die weltweit erreicht sind, dass wir jetzt das Gefühl haben, dass wir an einem Punkt sind, den wir uns nie vorgestellt haben, nämlich dass Dinge auch wieder zurückgedreht werden können. Für uns von Plan International sind die Kinderrechte quasi im Herzen von allem, was wir tun. Sie haben es gesagt, wir arbeiten in 70 Ländern dieser Erde, in 50 davon in Lateinamerika, Afrika und Asien setzen wir gemeinsam mit den Gemeinden Projekte um, Selbsthilfeprojekte. Wir sind hier in Deutschland natürlich auch in der National Coalition und haben auch mitgearbeitet an den Schutzstandards für Kinder in Flüchtlingsunterkünften, wo wir dann quasi unsere internationale Expertise einbringen konnten. Ich sage immer, was machen wir eigentlich, also was heißt es, mit Kinderrechten zu arbeiten, weil es ist auch manchmal schwer zu vermitteln, also einem normalen Spender, wir setzen uns für die Rechte der Kinder ein, sagt er, ja okay, gehen Sie zum Rechtsanwalt. Für uns heißt das, dass wir die Welt mit und durch die Augen der Kinder sehen. Das heißt, dass ihre Meinung ist das Erste, was wir wissen wollen. Ihre Bedürfnisse ist das Wichtigste, was wir beachten müssen. Und dabei legen wir nochmal einen stärkeren Fokus auf die Mädchen. Denn wir sehen, wie stark auch die Mädchen noch einmal benachteiligt sind. Und ich muss sagen, das Ausmaß von Diskriminierung von Mädchen und jungen Frauen in der Welt das nur da ist, weil sie weiblich sind. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Ist etwas, was mich auch immer noch sehr erschreckt oder mir auch manchmal echt den Atem raubt, wenn ich mit meinen Kollegen in den Projekten unterwegs bin. Unsere Vision, die unsere 10.000 Mitarbeiter weltweit bei jedem Aufwachen im Kopf haben sollten, heißt dann auch, wir machen uns stark für eine Welt, in der die Rechte der Kinder geachtet werden und die Mädchen gleichberechtigt sind. Denn wir wissen, dass Kinderrechte und Gleichberechtigung quasi Armutsbekämpfung bedeutet. Sie sind so eng miteinander verbunden und doch diese Verletzung der Kinderrechte, die begegnet uns in den Projekten einfach jeden Tag. Und deswegen habe ich überlegt, entführe ich Sie mal ganz kurz in eine Region der Welt, die vielleicht zu den schlimmsten gehört, in dem man im Moment als Kind und vor allen Dingen als Mädchen lebt. Vielleicht neben dem Jemen, das ist die Tschad-See-Region, um den großen See Lake Tschad mit den angrenzenden Staaten Niger, Nigeria, Tschad und Kamerun. 2,2 Millionen Menschen sind dort intern auf der Flucht und die Hälfte von ihnen sind Kinder. 11 Millionen müssen täglich mit Nahrungsmitteln versorgt werden, denn der Tschadsee ist als Lebensgrundlage für sie quasi nicht mehr da. 80% des Sees sind verlandet und versiegt. Das heißt, der Kampf um die Ressourcen hat begonnen, Gewalt regiert, Armut wächst und wir wissen alle, was das bedeutet. Das ist der größte Nährboden für Terrororganisationen wie Boko Haram. Wenn wir dann also denken an Rechte wie Gleichbehandlung, Recht auf Mitbestimmung, Recht auf Schutz vor Gewalt, Recht auf Schulbildung, dann müssen wir sehen, wir sind einfach unendlich weit in solchen Regionen davon entfernt. Auf der großen Lake Tschadsee-Konferenz im Januar hier in Berlin waren auch viele Vertreter der betroffenen Staaten und ich glaube, sie haben allen Politikern, die dort anwesend waren, sehr eindrucksvoll gesagt, dass die Wurzeln der Entwicklung eine traditionelle und jahrhundertelange Diskriminierung von Mädchen und Frauen ist. Das haben sie als Wurzel dessen bezeichnet, was wir dort sehen. Und wenn wir uns diesen Satz bewusst machen, glaube ich, dann wissen wir ja ganz klar, was wir tun müssen, um nachhaltig die Welt zu verändern. Nämlich wir müssen Mädchen und junge Frauen ganz besonders stärken. Sie haben es angesprochen, wir haben das schon seit 2003 gemacht mit der Kampagne Because I'm a Girl, die vielleicht einige von Ihnen kennen. Wir haben da sehr klar den Fokus auf Bildung gelegt, das Recht auf Bildung und gucken, das tun wir auch immer noch, was verhindert es eigentlich, dass Mädchen zur Schule gehen, dass sie Bildung bekommen, und dann sind wir ganz schnell bei den Themen Gewalt, Armut, frühe Heirat, frühe Schwangerschaften. Das sind Dinge, an denen wir arbeiten, damit Kinder letztlich zur Schule gehen können. Wir haben aber doch in unserer langen Erfahrung damit gesehen, dass das eigentlich noch nicht genug ist. Also wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen die politische Teilhabe von jungen Frauen und Mädchen in der ganzen Welt fördern. Und das beginnt schon im Kindergarten. Das wissen wir. Das beginnt schon in der Erziehung und endet in politischen Strukturen, die dann wirkliche Veränderung bringen können. Und wenn wir uns angucken, dass die Quote der Parlamentarierinnen weltweit bei 1,6% liegt, bei jungen Parlamentariern, die zwischen 20 und 29 sind, dann wissen wir, glaube ich, dass wir noch viel zu tun haben. Denn wie sollen wir etwas verändern, wenn denn diese Stimmen nicht auch gehört werden? Und deswegen noch einmal ganz kurz zurück zu dieser Lake Chad-Seeregion. Wir haben die Mädchen gefragt. Wir haben die betroffenen Mädchen dort gefragt. 62% von ihnen haben erstmal gesagt, dass sie jeden Abend hungrig ins Bett gehen. 21% wurden regelmäßig geschlagen. 15% zwischen 10 und 19 Jahren verheiratet, viel zu früh. Die meisten verheiratet an ihre Vergewaltiger. So muss man das, glaube ich, nennen. Und wir haben sie nach ihren Forderungen gefragt und die waren sehr klar und wir haben sie, glaube ich, in sehr klaren Sätzen zusammengefasst, und das muss ich einmal auf Englisch sagen. Das heißt, include us, educate us, keep us safe, provide for us und inform us. Also bezieht uns ein in die Entscheidung, bildet uns, sorgt dafür, dass wir sicher aufwachsen können, sorgt dafür, dass wir auch in Krisensituationen Essen und Trinken haben und sorgt dafür, dass wir etwas über unseren eigenen Körper wissen, Aufklärung, dass wir nicht mit 12, 13, 14 Jahren schwanger werden. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Sätze, die ich hoffe, die wir in der Diskussion gleich nochmal aufnehmen können. Und ich glaube, das Wichtigste davon ist, wir müssen diese Kinder immer wieder fragen, was ihr Bedürfnis ist und wie wir sie unterstützen können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich denke, da war schon viel, was wir gleich in der Diskussion auch nochmal aufgreifen können und sollten. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die nationale Perspektive sozusagen mit Luise Fütze.
Ja, auch nochmal von meiner Seite einen herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Konferenz und zu diesem Panel und für die nette Vorstellung, Frau Dörner. Und auch nochmal mein Dank dafür. Also ich bin sehr, sehr froh, Maike Röttgers hat es auch schon angesprochen, dass es ein eigenes Panel zum Thema Kinderrechte gibt. Ja, und für uns, denke ich, alle hier auf dem Panel sowieso, aber wahrscheinlich im Publikum, ist das eben eine Selbstverständlichkeit und ist es irgendwie klar. Aber es ist immer wieder verwunderlich, das merke ich auch in meinem Alltag, dass es eben, ich sag's mal salopp, außerhalb der Kinderrechte-Bubble eben nicht so klar ist, ja. Dass Kinderrechte immer noch oft als was gesehen werden, worum man sich kümmern kann, wenn die anderen wichtigen Dinge erledigt sind, sage ich mal, sozusagen die Kür, das Sahnehäubchen auf dem Kuchen oder etwas, wo man vielleicht auch mal einen Projekttag oder eine Projektwoche zumachen kann, aber nicht eben das als das, was sie sind, nämlich Menschenrechte, die es umzusetzen, zu stärken und zu verteidigen gilt. Insofern da auch nochmal einfach ein herzliches Dankeschön dafür, dass die hier den Raum bekommen, den sie auf jeden Fall haben sollten. Kinderrechte sind wie alle Menschenrechte natürlich auch unteilbar, gleichermaßen wichtig und bedingen sich gegenseitig. Insofern möchte ich an dieser Stelle gar keine jetzt einzelne Kinderrechte rauspicken, die im deutschen Kontext wichtiger sind als andere. Aber ich möchte mich in meinem Input auf Themenbereiche bzw. Beispiele konzentrieren oder die aufzeigen, wo es in Deutschland in Bezug auf Kinderrechte bereits schon ganz gut läuft oder wo Deutschland ganz gut dasteht, aber eben auch Defizite und Handlungsbedarfe in der Rechtslage und der Umsetzung hinweisen. Und zwar würde ich da gern eingehen auf die Themen Kinder- und Jugendhilfe, Bildung, Kinderarmut, Flüchtlingskinder und dann auch das vorhin schon angesprochene Thema Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Andere Themen, denke ich, werden dann im Laufe der Diskussion ja auch noch zur Sprache kommen. In Bezug auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz oder die Kinder- und Jugendhilfe möchte ich positiv einsteigen, weil ich denke, wir haben mit dem SGB VIII, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, eine sozialrechtliche Grundlage für Kinder, Jugendliche und ihre Familien in Deutschland, um die uns viele im internationalen Bereich durchaus auch beneiden. Also bei SOS Kinderdorf, wir sind ja auch weltweit unterwegs, merke ich das im Kontakt auch, dass viele sagen, naja, da gibt es Rechtsgrundlagen, die es in anderen Ländern so noch nicht gibt. Was natürlich nicht heißen soll, dass es da keinen Reformbedarf im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gibt. Ja, Stichwort inklusives SGB VIII, ein Rechtsanspruch für die jungen Menschen selber tatsächlich. Und es auch massive Umsetzungsdefizite an vielen Stellen gibt. Aber ich würde gerne einfach mal den Satz 1, Paragraph 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zitieren, weil ich glaube, da steckt auch aus einer kinderrechtlichen Perspektive ganz viel drin. Da heißt es, jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Und weiter sind die Ziele der Jugendhilfe definiert, dass junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern sind und dass Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen sind und dass die Jugendhilfe eben auch dazu beizutragen hat, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Weiterhin gibt es dann den Paragraph 8, wo auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ja schon ganz stark verankert ist. Und ich denke, das sind aus einer kinderrechtlichen Perspektive schon mal ziemlich gute Grundlagen. Aber wie gesagt, da gibt es halt massive Umsetzungsdefizite und auch auf rechtlicher Grundlage sicher Reformbedarf. Zum Thema Bildung, da würde ich ganz sozusagen am Beginn der Bildungskette anfangen. Maike Röttges hat es ja auch schon gesagt, dass Bildung eigentlich ganz früh anfängt, schon im Kindergarten. Ja, und die frühkindliche Bildung mit dem Ausbau zum Beispiel des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Jahr ist ja auch etwas, was auf Basis der Kinder- und Jugendhilfe eingeführt wurde. Und das ist erstmal, denke ich, eine gute Rechtsgrundlage von der Ausgangslage. Schwieriger sieht es natürlich aus, wenn wir uns die Umsetzung angucken. Es gibt immer noch in vielen Kommunen viel zu wenig Plätze. Das heißt, der Bedarf ist gar nicht gedeckt. Viele Kinder kommen also gar nicht in den Genuss der frühkindlichen Bildung, mal von der Qualität ganz abzusehen, die an vielen Stellen ja auch noch mehr als ausbaufähig ist. Und da denke ich auch, dass wir mit dem Gute-Kita-Gesetz, wie es jetzt im politischen Verfahren ist, natürlich diese Probleme auch nicht beheben werden. Wenn wir jetzt auf der Bildungskette mal uns ein Stückchen weiterhangeln von der frühkindlichen Bildung zur Bildung in der Schule, also in Bezug auf Artikel 28 der UNKRK, dann erlebe ich es oftmals, dass wenn man mit Menschen, die vielleicht im kinderrechtlichen Diskurs nicht so drin sind, spricht, die sagen, naja, aber im Kontext Bildung ist doch in Deutschland, läuft es doch eigentlich ganz gut. Ja, wo gibt es denn da überhaupt Probleme bei der Umsetzung der Kinderrechte? Und ja, wir haben eine allgemeine Schulpflicht, wir haben auch weitestgehend unentgeltliche Beschulung, aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt da auch ganz viele Bereiche, wo es kinderrechtlich sehr problematisch aussieht. Wir haben in Deutschland weiterhin einen eklatanten Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und dem Bildungsstand von Eltern und den ja, Bildungserfolgen oder Bildungschancen überhaupt von Kindern. Es verlassen jährlich roundabout ungefähr 50.000 junge Menschen die Schule ohne irgendeine Art von Schulabschluss. mit allen Konsequenzen, die die für ihr späteres Leben, sowohl im schulischen, im Ausbildungsbereich, aber natürlich auch für die persönliche Lebensgestaltung hat. Und Kinder mit Behinderung zum Beispiel haben an vielen Orten immer noch Einschränkungen im Kontext des Zugangs zu Regelschulen, oder wenn sie diesen Zugang zu Regelschulen haben, ist es oftmals auch noch so, dass sie dort gar nicht die Förderung erhalten, die sie eigentlich bräuchten und die ihnen auf Grundlage der Kinderrechte ja auch zustehen würde. Das sind natürlich nur einige Beispiele, da könnte man noch weiter einsteigen, aber ich denke, das macht deutlich, dass von Chancengerechtigkeit in der Bildung und einer ausreichenden Umsetzung des Rechts auf Bildung auch hier in Deutschland einfach noch gar nicht gesprochen werden kann. Mal ganz abgesehen davon, dass im System Schule in Bezug auf das Recht auf Beteiligung beziehungsweise die Berücksichtigung des Kindeswillens auch noch ganz viel Luft nach oben ist, ja, und im Kontext Menschenrechtsbildung ist in der Schule oder im deutschen Schulsystem sehr viele offene Flanken gibt und natürlich auch schon bei der Lehrkräfteausbildung dieses Thema einfach noch gar nicht den Stellenwert hat, den es haben sollte, damit die das dann nachher auch an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben können. Ein weiteres Thema, was ich anschneiden möchte, wenn es um das Oberthema, sage ich mal, Chancengerechtigkeit geht, ist das Thema Kinderarmut. Und jetzt hat natürlich das Thema Kinderarmut oder Kinderarmut an sich in Deutschland ein anderes Gesicht, als es in den Regionen, von denen Maike Röttgers gesprochen hat. Nichtsdestotrotz bewegt sich die Kinderarmut in Deutschland, die relative Armut, auf einem weiterhin hohen Niveau. Fast jedes vierte Kind ist betroffen von Kinderarmut, und das haben viele Studien gezeigt, nicht nur als temporäres Phänomen, sondern über einen langen Zeitraum im Laufe der Kindheit. Und ich denke, das ist ein recht offensichtlicher Verstoß gegen Artikel 26 der Kinderrechtskonvention zur sozialen Sicherung und Artikel 27 zu angemessenen Lebensbedingungen, wenn Kinder dauerhaft in Armut oder armutsgefährdet hier in Deutschland leben. Abgesehen davon muss man sich natürlich auch immer wieder vor Augen führen, dass diese materielle Armut nicht nur an sich ein Kinderrechtsverstoß ist, sondern dass sich daraus ja auch andere Problematiken ergeben, die wiederum gegen andere Kinderrechte verstoßen. Also zum Beispiel das Recht auf ein Höchstmaß an Gesundheit. Ja, ist oftmals so, dass das bei Kindern aus ärmeren Familien nicht in dem Maße eingehalten werden kann. Oder eben auch das Recht auf Bildung, weil der Bildungszugang eingeschränkt ist, aber vor allen Dingen auch die Bildungschancen, wie ich davor erläutert habe, eben sehr stark abhängen von dem sozialen Hintergrund. Weiteres Beispiel wäre zum Beispiel auch die Freizeit, also das Recht auf Freizeit. Die Freizeitgestaltung haben viele Studien ja immer wieder belegt, dass die bei Kindern aus armen Haushalten einfach sehr eingeschränkt ist. Eine weitere Gruppe, die ich ansprechen möchte, eine besonders vulnerable Gruppe, ist die Gruppe der geflüchteten Kinder hier in Deutschland, die ja eigentlich aufgrund ihrer spezifischen Situation einen besonderen Schutz gemäß der Kinderrechtskonvention genießen. Aber in der Praxis an vielen Stellen und auch in der Rechtslage derzeit gravierende Kinderrechtsverstöße gegenüber dieser Gruppe von Kindern zu beobachten sind. Und es sind, denke ich, viele Probleme, die ich ja auch schon bereits erwähnt habe, die sich bei dieser Gruppe einfach nochmal wie durch ein Brennglas verstärken. Ja? Also nehmen wir zum Beispiel das Recht auf Bildung. Das ist nochmal besonders eingeschränkt bei geflüchteten Kindern, weil es sehr stark abhängt von ihrem Asyl- und ausländerrechtlichen Status, der auch sehr eng gekoppelt ist natürlich sozusagen das Asyl- und ausländerrechtliche Schicksal ihrer Eltern, was damit zu tun hat, dass viele von ihnen eben in Sammelunterkünften, welche Art auch immer, untergebracht sind. Und da der Zugang zu Bildung, also sowohl zu frühkindlicher Bildung, zu Kita, aber eben auch zu Schule und Ausbildung stark eingeschränkt ist oder ihnen teilweise auch über einen gewissen Zeitraum einfach, das muss man so sagen, verwehrt wird. Anderer Punkt ist auch da der das Recht auf Gesundheit. Ja, in der UNKRK, in der UN-Kinderrechtskonvention ist eben dieses Recht auf das möglichste Höchstmaß an Gesundheit eigentlich verankert. Und wenn wir uns anschauen, wie viele der Kinder eben unter das Asyl- und Asylbewerberleistungsrecht fallen, wo eben nur eine Notversorgung beziehungsweise eine Akutbehandlung abgedeckt ist, dann kann man da eigentlich nicht davon sprechen, dass das Recht auf Gesundheit da verwirklicht ist. Bei den UMF, den sogenannten UMF, also den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, betrifft das nicht zuletzt den angemessenen Schutz im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfesystems und die Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Rechte. Und hier ist es einfach in den vergangenen Jahren und gerade auch wieder so oft der Versuch unternommen worden, diese Primärzuständigkeit, also dass das Kinder- und Jugendhilfesystem für diese Jugendlichen und diese Kinder zuständig ist, das zu untergraben beziehungsweise in Frage zu stellen, ja, ob das im Rahmen der Asylpakete 1 und 2 ist, ob das im Rahmen der jetzt anstehenden Datenaustauschverbesserungsgesetz ist, ob das in Fragen der Ankerzentren ist. Also da wird zunehmend immer wieder versucht, diese Zuständigkeit zu untergraben oder sie in Frage zu stellen. Und das sind natürlich nur Beispiele, es ist nicht abschließend. Ich denke, man könnte die Kinderrechte quasi durchdeklinieren und nochmal schauen, wie da Geflüchtete durch ihre besondere Situation oftmals nochmal besonders betroffen und besonders diskriminiert sind. Letzter Punkt bezüglich Handlungsbedarf. Frau Dörner, Sie hatten es ja schon angesprochen, die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Das ist ein Thema, was wir als National Coalition schon lange fordern, wo auch, ja, wie Sie gesagt haben, der Ausschuss für die Rechte des Kindes die Bundesregierung mehrfach darauf hingewiesen hat, dass sie das, also ihnen nahegelegt hat, das zu tun, das ermahnt. Und da ist ja erfreulicherweise auf politischer Ebene jetzt gerade Bewegung drin. Es ist im Koalitionsvertrag, es ist auch, steht zumindest im Koalitionsvertrag angedacht, es als Grundrecht zu verankern, was, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Es ist die Bund-Länder-AG sitzt an einer Formulierung, an einem Formulierungsvorschlag. Und ich denke, es ist wirklich da auch nochmal wichtig hinzuschauen, dass es einerseits wirklich als Grundrecht und nicht als Staatsziel verankert ist, also dass Kinder als eigene Rechtsträger und Rechtsträgerinnen im Grundgesetz verankert sind. Und was uns von der National Coalition auch nochmal wichtig sind, welche Aspekte bei dieser Formulierung, wie auch immer sie dann ausgestaltet ist, einfach beachtet bzw. berücksichtigt werden sollte. Es ist einmal der Kindeswohlvorrang, der natürlich ganz zentral ist, das Recht auf Beteiligung bzw. Berücksichtigung des Kindeswillens, das Recht auf Entwicklung und Förderung der Kinderrechte und das Recht auf Schutz. Und ja, das ist auch was wir natürlich interessiert weiter begleiten werden. Und wir sind uns völlig bewusst, dass am nächsten Tag nach einer möglichen Verankerung von Kinderrechten natürlich die Probleme nicht gelöst werden. Ja, das ist auch nicht sozusagen Sinn und Zweck von Verfassungsrecht. Aber wir glauben, dass da viele Probleme mittel- und langfristig angegangen werden können und dass es einfach eine Basis für gute, kindgerechte Politik bildet und eben dann letztendlich auch die Möglichkeit im Zweifelsfall das mal durchzuklagen. Soweit erstmal.
Ja, vielen Dank, Luise Fütze, für diesen Einblick, ja, was die Situation in der Bundesrepublik angeht. Gibt es da schon Fragen oder Anregungen oder Themen, die Sie gerne einspeisen? Legen wir doch einfach hier los.
Ja, zu der Frage der Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit hätte ich so eine Nachfrage, weil ich fand es ganz spannend, das Wort Umsetzungsdefizit, was heißt das eigentlich? Also ich bin seit etwas mehr als 30 Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit tätig, und zwar hier in Berlin. Und hier gibt es ein großes Problem, dass die Kinder- und Jugendarbeit nicht rechtskonform finanziert wird. Und wir haben ganz offensichtlich keine politische Kraft, die die Verwaltung an diesem Rechtsbruch hindert. Also es geht einfach darum, dass mindestens 10% für die Kinder- und Jugendarbeit an der Gesamtjugendhilfe zur Verfügung zu stellen ist. Das ist eine gesetzliche Pflicht. In konkreten Zahlen sind es 80 Millionen pro Jahr mehr, die zur Verfügung gestellt werden müssten. Und das ist nicht gewährleistet. Und da frage ich mich, warum es keine politische Initiative gibt, zum Beispiel jetzt von Bündnis 90 Die Grünen, um sozusagen dieses Recht der Kinder umzusetzen. Weil es nützt ja überhaupt nichts, wenn jetzt Kinderrechte ins Grundgesetz geschrieben werden und die werden dann anschließend nicht umgesetzt. Das nennt sich dann Umsetzungsdefizit oder so. Also das haben wir jetzt schon, ja. Und es gibt ja sowas wie einen parlamentarischen Dienst und da könnte man ja mal sagen, hey Leute, macht mal ein Rechtsgutachten, dass die Verwaltung endlich mal ihren Pflichten nachkommt. Weil wenn man Gesetze als Verwaltung sozusagen nicht ernst nimmt, das zählt ja auch zu den allgemeinen Menschenrechten, dann ist man korrupt.
Vielen Dank, da gehen wir sicher gleich drauf ein. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, wenn Sie sich in die Debatte mit einbringen und wir sammeln ein paar Fragen.
Genau. Bitte schön. Ich bin Heidi Bauer-Felbel, komme vom Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit, DBSH, und bin da die Sprecherin der Kinder- und Jugendhilfe und möchte eingehen auf das SGB VIII nochmal. Denn das, was der Kollege hier geschildert hat, ist nicht der einzige Rechtsbruch in Deutschland im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Sie haben natürlich recht, dass das SGB VIII ein sehr fortschrittliches ist und ein sehr gutes, auf das Deutschland eigentlich stolz sein könnte. Aber man kann SGB VIII nicht sagen, ohne auch gleichzeitig zu erwähnen, dass es nicht das erste Mal von der Bundesregierung angegriffen wird. Also es ist sehr in Gefahr, dieses Gesetz. Im Jahre 89, 90, 2000 in Kraft getreten, in Ostdeutschland etwas eher als in Westdeutschland, war es schon während seiner Entstehung ein sehr inklusives Gesetz, denn es kennt nur Kinder und Jugendliche und macht keine Unterschiede in Nationalität oder Geschlecht. Erst durch die Änderungen sind Exklusionen reingekommen in dieses Gesetz. Also direkt unter dem Deckmantel der Inklusion des letzten Versuches der Bundesregierung, auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz neoliberal zu gestalten, wurde nach einem kläglichen Versuch eines Entwurfes, der nur durch den Protest der Fachöffentlichkeit überhaupt verhindert wurde, da musste die Regierung, insbesondere Frau Schwesig, die Notbremse ziehen. Und dann gab es ein kleines Reförmchen, das Gott sei Dank nicht durch den Bundesrat gekommen ist. Denn in diesem Gesetz sollten die Rechte der Flüchtlinge, also der ausländischen Kinder, eingeschränkt werden und die Rechte der 16- bis 18-Jährigen weiter eingeschränkt werden. Und ich denke, das muss man unbedingt mit erwähnen, wenn man hier über das SGB VIII spricht. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht zufrieden mit den Reaktionen der unterschiedlichsten Parteien auf diesen neuen Versuch, jetzt wie es im Koalitionsvertrag steht. Die Bundesregierung will auf der Grundlage dieses alten Entwurfs, der nicht durch den Bundesrat gekommen ist, eine neue Kampagne zur Änderung des SGB VIII starten. Und das kann nur schon mal von vornherein der falsche Ansatz sein, wenn man auf dieser Grundlage weitermachen will. Und es zeigt sich auch schon, kleine Sekunde noch, bin gleich fertig, es zeigt sich auch, wie die Bundesregierung das jetzt angehen will, nämlich sie hat ein Monster geschaffen, ein Organisations- und Managementmonster, mit dem Beteiligung und Mitsprache organisiert werden soll. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen und sich im Internet mal angucken, was da ablaufen soll in einer unmöglichen Zeit. Aber das Gesetz nachher, nach diesem ganzen Prozess, das macht dann die Bundesregierung wieder selbst. Und wie das aussehen wird, das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal anfügen in Bezug auf Kinderrechte und wie ernst es die Bundesregierung damit meint.
Vielen Dank. Da fühle ich mich fast als Moderatorin gleich gefragt, auch noch was dazu zu sagen. Ich hatte noch eine dritte Meldung. Genau, bitteschön.
Wolfgang Schmidt, ich komme hier aus Berlin von den Grünen, mache hier in der Partei Gesundheitspolitik und ich habe mir den Katalog, habe ich nochmal aufmerksam zugehört, wie Luise Fützel sagt, die Stichpunkte und da ist Gesundheit gefallen. Was mir allerdings fehlt bei Gesundheit, ist die Frage der Auswirkung von sexueller und sexualisierter Gewalt. Sie haben es gesagt, im internationalen Zusammenhang in Eritrea oder in Jemen, aber wir wissen in der Zwischenzeit, dass es ein Massenphänomen eben auch in Deutschland ist. Und wir haben uns in Berlin im Bereich Gesundheit damit beschäftigt, weil wir wissen, welche unglaublichen Auswirkungen es auf die Kinder selbst hat, bis hin ins Erwachsenenalter. Wir wissen es in der Zwischenzeit von den Berichten von den Menschen, die missbraucht worden sind in der Kirche und Institutionen. Und und die Unversehrtheit der Gesundheit, Geist und Körper, ist ein Menschenrecht. Und ich finde, wir haben, und dann komme ich auch gleich zum Schluss, wir haben im letzten Wahlkampf haben wir etwas angeregt, das heißt Kinder stark und Erwachsene wach machen. Ich weiß nicht, ob das gleich ins Grundgesetz muss, aber wir wünschen uns, dass sowohl in den Ländern als auch im Bund in allen Bereichen es verpflichtend sein muss, in Kitas, in Schulen, in allen Institutionen, dass Angebote gemacht werden für Kinder, einmal sie stark zu machen, Nein sagen zu können und gleichzeitig aber die Erwachsenen stark zu machen, aufmerksam zu sein und offen, vor allen Dingen offen darüber zu reden. Wir wissen, dass es immer noch ein Tabu ist und dass es heute, wie Sie es angesprochen haben, auf dem nationalen Katalog, Sie haben dieses Wort, Sie haben gesagt Gesundheit, aber sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt ist nicht vorgekommen. Ich bitte auch darum, es ist kein attraktiver Begriff, ich weiß, in der Politik mit solchen Begriffen zu agieren, da holt man sich nicht die Massen an Bord. Aber ich bitte darum, dass es Möglichkeiten geben muss, es auch auf solcher Veranstaltung anzusprechen. Und ich wiederhole mich nochmal, wir wünschen uns, dass es da einfach verpflichtend, wir haben jetzt in Berlin in den Schulen gibt es ein verpflichtendes Angebot bei Gewalt grundsätzlich, aber wir wollen es eben auch ganz speziell und ganz besonders auf sexualisierte Gewalt. Das ist mein Anliegen. Dankeschön.
Ja, es war gar nicht sozusagen abschließend gemeint oder ausschließend. Ich habe mich konkret auf Gesundheit bezogen, als es um das Asylbewerberleistungsgesetz und sozusagen was das für geflüchtete Kinder im Kontext Gesundheitsvorsorge betrifft oder leistet betrifft. Aber Sie haben natürlich recht, dass das auf jeden Fall ein zentrales Thema ist, ja, was an vielen Stellen angegangen werden muss. Ich denke, dass mit der Verstetigung auch des unabhängigen Beauftragten ist ein Schritt in die Richtung. Und was Sie zu diesem Projekt konkret gesagt haben, also Kinder stark machen, ich glaube, da wird auch nochmal aus der kinderrechtlichen Perspektive deutlich, wie die verschiedenen Kinderrechte zusammenhängen. Also Kinder zu beteiligen, Kinder darüber aufzuklären, hilft eben auch, sie stark zu machen, sich dann zu wehren oder sich auch zu melden und zu beschweren, wenn sie in die Situation kommen. Einfach. Aber ich weiß nicht, war die Frage sonst so beantwortet oder wo steckte noch die weitere Frage? Ich habe das eher nochmal als Statement von Ihnen wahrgenommen, dass
eher
man da
eine,
auch...
Eher eine Anregung, dass wir das alle nochmal bewusst haben. Vielleicht, wenn ich darf, noch einen Satz. Ich kann jetzt nur für Berlin sprechen. Es gibt keinen Überblick. Es gibt ganz viele Angebote und Hilfen. Das wird es wahrscheinlich in allen Bundesländern geben. Aber es gibt keinen Überblick, wo was stattfindet. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, dass in allen Bereichen Kita, also in diesen Bereichen, wo wir zuständig sind, ein einheitliches, vernünftiges Angebot gemacht werden muss. Da bin ich der festen Überzeugung.
Ob das immer einheitlich, also es ist dann die Frage, unter Beteiligungsgesichtspunkten ist auch die Frage, wie man dann vielleicht auch in den einzelnen Kitas umsetzt. Aber ja.
Vielleicht zu dem SGB-8-Reformprozess sage ich vielleicht kurz was, weil Sie das ja kritisch angemerkt haben, dass dieser Prozess wieder in Gang gebracht wird. Ja, wir haben als Grüne Bundestagsfraktion diesen Gesetzentwurf im Bundestag auch abgelehnt, insbesondere natürlich wegen der Einschränkung der Rechte von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Das war für uns nicht diskutabel, dass die anderen Standards unterliegen sollten als deutschen Jugendlichen sozusagen. Ich finde aber trotzdem, dass es Punkte gibt, wo man das SGB VIII auch nach vorne entwickeln muss. Ja, also die Frage von Inklusion. Ja, wir haben immer noch die Trennung der Zuständigkeiten zwischen dem SGB VIII, SGB IX und SGB XII mit Blick auf Kinder mit Behinderungen. Und eigentlich ist aus meiner Sicht ja eine Konsequenz auch der UN-Kinderrechtskonvention, ja, dass erstmal Kinder Kinder sind, ja, und die sollten ein gemeinsames Gesetz haben, gemeinsames Leistungsgesetz, ja, und bestimmte Kinder haben eben auch das Merkmal Behinderung, ja, und deshalb fand ich den Ansatz, das SGB VIII inklusiv zu gestalten, absolut richtig, und wir haben das Gesetz eben auch deshalb mit abgelehnt, weil das ja in keinster Weise erfüllt war mit der Vorlage, die die Bundesregierung da vorgelegt hat. Und ich persönlich finde es auch extrem ambitioniert, in einem Jahr so einen Beteiligungsprozess hinzubekommen mit einer Arbeitsgruppe mit 50 Mitgliedern. Ja, aber trotzdem finde ich, sollte man ein bisschen Vorschusslorbeeren an das Ministerium an der Stelle geben, dass sie jetzt zumindest versuchen, es in einem transparenten Verfahren zu machen, die Verbände mit reinzubringen und eben auch die unterschiedlichen Stakeholder zu hören, weil das war ja tatsächlich in dem vorangegangenen Verfahren überhaupt nicht der Fall. Auch die Politik war nicht informiert, ja. Also insofern würde ich jetzt erstmal gucken, was dann tatsächlich an konkreten Vorschlägen dann auch vorgelegt wird. Und das werden wir dann natürlich auch in einem großen Rahmen politisch diskutieren. Und ein Punkt, den Luise Pfütze auch schon genannt hat, oder Sie haben es eben auch gesagt, die Thematik der sogenannten Care-Leaver. Ja, also dass wir das Problem haben, dass viele 18-Jährige mit dem 18. Geburtstag aus der Jugendhilfe entlassen werden, obwohl sie eigentlich nach dem SGB VIII auch ein Recht haben, als junge Volljährige, wenn der Bedarf besteht, über den 18. Geburtstag hinaus in der Jugendhilfe sozusagen mit umfasst zu sein. Das findet ja an vielen Orten nicht statt, dass man das beispielsweise als Rechtsanspruch auch stärkt. Also ich finde, da sind eine ganze Reihe von Punkten, wo man das SGB VIII auch besser machen könnte und das auch besser machen sollte. Und das wird eine Frage von der politischen Auseinandersetzung sein, ob man bereit ist, ja, das zu machen und dann eben auch Mittel dafür in die Hand zu nehmen oder nicht. Ja, aber also meine Variante wäre nie, da jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, aus Angst davor, dass es nicht besser wird, sondern vielleicht schlechter, gucke ich mir den Reformbedarf gar nicht an.
Darf ich da kurz noch drauf reagieren? Ich ganz würde kurz sagen, ja, natürlich ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz auch zu verbessern an vielen Punkten. Das ist ganz klar, die Entwicklung geht ja weiter. Aber was der größte Angriffspunkt war, ist, den Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung, der Inklusion zu opfern. Und das geht nicht. Und ich finde, der Prozess, der jetzt läuft, der ist wieder typisch deutsch gemacht, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ein Monster geschaffen und auch ein Bürokratiemonster. Und ja, es hängt sicherlich auch mit den Legislaturperioden zusammen, denke ich, dass wir jetzt da so durchgetrieben werden. Grundsätzlich ist es natürlich zu begrüßen, dass man sich Gesetze immer wieder anguckt, ob sie noch zeitgemäß sind. Und für das inklusive Konzept sind wir natürlich sowieso ganz klar. Die Frage ist nur, wie. Danke.
Da das mein Leib- und Magenthema ist, fordert das mich jetzt eigentlich da lange was zu sagen. Ich belasse das jetzt mal bei dem Statement und gebe mal an Maike Röttger, die auch noch mal reagieren wollte.
Ja, ich wollte noch mal kurz auf das Thema sexualisierte Gewalt eingehen, weil das ist ja eigentlich egal, wo auch immer es in der Welt passiert. Und Kern unserer Projekte ist tatsächlich diese Aufklärung und die Thematisierung. Und mir ist dazu eingefallen, dass ich es in Zimbabwe erlebt habe, dass Grundschulkinder vor 200 Eltern und Großeltern vorgespielt haben, was passiert, wenn ein 10-jähriges Mädchen an einen älteren Mann verheiratet wird. Und ich habe mir vorgestellt, ich gucke mir dieses Theaterstück in einer deutschen Grundschule an. Aber das ist ja genau das Thema, warum eigentlich nicht. Also genau da hört es auch hin. Und dann brauchen Sie aber das, was Sie gesagt haben, dieses Verweissystem von viele tun vieles für einen guten Zweck. Aber wenn man das nicht, wenn man diese Verweissysteme nicht hat, dann hat man auch einen Wirrwarr, der nicht effektiv ist am Ende. Also
ich würde gerne noch mal Ich habe Sie gesehen. Ich würde gerne ein Thema ansprechen, das bei Ihnen beiden schon aufgeploppt ist, nämlich die Frage der Beteiligung. Also Kinder und Jugendliche als Experten ihrer selbst zu Wort kommen zu lassen. Und vielleicht auf den internationalen Kontext bezogen die Frage, wie kann man auch im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit, ganz konkret, ja, wenn man Ministerin, Minister ist im Ministerium, wie kann man darauf hinwirken, ja, dass Kinder und Jugendliche auch in so einem internationalen Kontext beteiligt werden? Und an Luise Pfütze, wie bewerten Sie denn den Stand der Kenntnis der Kinder und Jugendliche in Deutschland über ihre eigenen Rechte und müsste man da nicht auch was machen?
Ja, Beteiligung, ganz großes und wichtiges Thema, weil wir wollen ja nicht über Kinder reden und Jugendliche, sondern mit Kindern und Jugendlichen. Sie werden in unseren Projektstrukturen in unterschiedlichen Weisen beteiligt. Einmal, dass wir sie überhaupt in die Lage versetzen, dass sie über ihre Rechte wissen und auch wissen, wie sie adressieren können, wie sie Veränderungen sehen können, wie sie das effektiv weitertragen können. Und da muss man ja auf ganz unterschiedliche Bedingungen eingehen. Das heißt, das läuft sozusagen durch unseren Projektzirkel durch. Aber wir lassen auch zunehmend Jugendliche Projekte mitgestalten und mitkonzipieren. Wenn Sie jetzt meinen, was tue ich als Minister hier dafür, dann hat das natürlich immer etwas mit damit zu tun, wie man die Gelder der Entwicklungszusammenarbeit einsetzt. Und es gibt Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass Gelder für bestimmte Themen ausgegeben werden. Und wir haben gerade diesen Bericht gesehen, wo wir gesagt haben, wie geht es eigentlich, wie viel Gelder werden der Entwicklungszusammenarbeit, deutsche Gelder und andere OECD-Gelder werden eigentlich eingesetzt für die politische Stärkung von Mädchen und jungen Frauen. Und das sind in Deutschland 0,1%, ist weit hinter dem OECD-Durchschnitt, der allerdings auch nur bei 0,4 irgendwas liegt. Länder wie Kanada und Schweden zeigen uns, dass es geht. Die Kanadier haben eine feministische Entwicklungspolitik ausgerufen. Das heißt, die gesamte Zielsetzung ist genau darauf ausgerichtet. Das Gleiche haben die Schweden gemacht, eine feministische Außenpolitik. Das ist quasi Kernziel deren Zusammenarbeit. Also es geht und man sieht, also ich glaube, ich habe vorhin dargelegt, wie nötig das ist, es das zu tun. Nur um das vielleicht noch einmal zu erklären, so ein bisschen wie mit den Kinderrechten ist es dann ja auch, wenn man das noch toppt mit dem Thema Gleichberechtigung. Nee, ja, also wir müssen ja erstmal einen Brunnen bauen, eine Schule bauen und das kommt ja irgendwann. Es ist genau andersrum. Wenn wir nicht mit Kinderrechten und mit Gleichberechtigung anfangen, dann können wir noch so viele Dinge hinstellen, tun. Es wird niemals einen nachhaltigen Effekt sein. Also wenn ich hier der Minister oder die Ministerin wäre ich ja, ne? Dann würde ich ganz klar dafür sorgen, dass die Gelder eine bestimmte Kennung bekommen, sodass sie auch dafür eingesetzt werden.
Ja, zu der Frage sozusagen, wie der Kenntnisstand der Kinderrechte bei Kindern und Jugendlichen ist, da gibt es durchaus Luft nach oben. Das Kinderhilfswerk macht da ja auch immer Erhebungen, die einfach klar zeigen, da muss noch mehr informiert werden, ja, weil das ja quasi die Grundvoraussetzung ist, um die eigenen Rechte zu wissen, um sie dann auch einfordern zu können, um mich zu beteiligen zu können. Ich denke, da ist auch ein ganz wichtiger Schritt, klar auch das Wissen bei den Kindern, Jugendlichen selber, gar keine Frage, bei Eltern auch, aber vor allen Dingen auch bei denjenigen, die im Alltag mit Kindern arbeiten. Ich denke da zum Beispiel an die Ausbildung von Sozialpädagogen, Erzieherinnen und Erziehern. Ich bin da schon oftmals erschüttert, wie wenig in dem Bereich das Wissen über Kinderrechte. Meine Cousine zum Beispiel ist Erzieherin, hat lange in dem Beruf schon gearbeitet, 7 Jahre, hat sich dann nochmal weiterqualifiziert in einem Studium an der Alice-Salomon-Hochschule und hat dort das erste Mal sozusagen formal von Kinderrechten gehört. Und das ist wo ich mich schon frage, wie kann das sein, dass in Ausbildungen und Studiengängen teilweise auch von Fachleuten, die später im Alltag mit Kindern arbeiten, das einfach noch überhaupt nicht genügend flächendeckend verankert ist. Das könnte man das Spiel sozusagen weitertreiben, auch noch bei anderen Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, bei Familienrichterinnen und Familienrichtern, ja, die von Kinderrechten teilweise, eingeschränkt gehört haben, um es gelinde zu sagen. Also ich denke, es muss bei den Kindern und Jugendlichen selber, müssen wir auf jeden Fall ansetzen, aber eben vor allen Dingen auch bei denjenigen, die mit Kindern und Jugendlichen dann in Berührung kommen in der Arbeit, das da einfach nochmal viel stärker zu verankern, das Wissen darum und auch die Haltung ein Stück weit, weil letztendlich ist es auch immer, gerade im Kontext des Rechts auf Beteiligung und Gehör von Kindern, eine Frage von Haltung. Wie nehme ich das wahr und wie gehe ich da auf Kinder und Jugendliche zu?
Erik Rose von der Deutschen Schreberjugend, das ist ein Jugendverband, für alle, die noch nichts davon gehört haben. Ich würde einmal ganz kurz an das anschließen, was du jetzt gerade gesagt hattest, weil ich finde nämlich, also ich persönlich habe auch eine Erzieherausbildung unter anderem gemacht, und ich finde, dass die Qualitätsstandards da ganz viel auch damit zusammenhängen, wie die Arbeitsbedingungen tatsächlich sind. In der Fachschule, an der ich war der Großteil der Dozentinnen freiberuflich dort angestellt. Die haben sich von Jahr zu Jahr über Honorarverträge gehangelt. Ist klar, dass da die Motivation, sich vielleicht fortzubilden für den Beruf und auf dem aktuellen Kenntnisstand zu bleiben, was die Ausbildungsinhalte angeht, nicht so hoch ist wie bei jemandem, der seinen Lebensinhalt um diesen Beruf aufbaut, also tatsächlich das als Beruf ausübt und nicht nur als Beschäftigung oder Broterwerb. Also ich finde, da muss man erstmal ansetzen, um so eine Qualitätssicherung innerhalb der Ausbildung vielleicht auch hinzubekommen. Warum ich mich eigentlich gemeldet hatte, war, dass ich das Thema Armut, da wollte ich gerne nochmal drauf eingehen. Also diese Studie, aus der du vorhin auch zitiert hattest, die geht ja auch darauf ein, was Armut, materielle Armut auf andere Lebenslagen noch für Auswirkungen hat. Zum Beispiel auch auf die Teilhabeerfahrungen von jungen Menschen. Und ich frage mich, was wir uns auch für eine Gesellschaft heranzüchten, wenn wir akzeptieren, dass 20% der, also ich gehe jetzt eher mal mit den konservativeren Zahlen, 20% unserer Bevölkerung in Armut aufwächst und geringe Teilhabeerfahrungen macht, durch diese Armut beeinflusst, von sich selber angibt, kaum Freunde zu haben, nicht in Vereinen oder Verbänden organisiert zu sein. Wo soll denn dann dieser Ausbruch aus der Armut herkommen? Wie sollen sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändern, wenn gerade die Menschen, die davon betroffen sind, am Ende des Tages gar nicht wissen, wie sie sich politisch einbringen sollen, sondern vielleicht auch, und es gibt viele gute Ideen, was Teilhabe betrifft, und wir haben ja auch gerade noch ein paar andere Sachen gehört hier, auch international, wie kann man vielleicht Gelder verteilen, aber das am Ende, finde ich, müssen die Leute, die betroffen sind, auch wissen, wie sie aus dieser, was sie fordern müssen überhaupt, um aus dieser Krise vielleicht irgendwann auszubrechen. Und da frage ich mich, wie kann man die denn erreichen? Also wie kann ich die als Mitarbeiter in einem Jugendverband erreichen, wenn sie nicht mal in der Lage sind, in den Jugendverband einzutreten oder regelmäßig zu Jugendzentren zu gehen?
Also vielleicht zu den verschiedenen Punkten. Erstmal zu der Frage Ausbildung. Ja, klar muss sich an den Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern viel verbessern. Nichtsdestotrotz ist für ein Curriculum meines Erachtens immer noch eine übergeordnete Instanz da zuständig und nicht der oder die einzelne Honorardozentin. Insofern sehe ich da schon eine Verantwortung, dass das Thema einfach wirklich flächendeckend mehr in die Curricula aufgenommen wird. Bei dem Thema Armut, ja, genau das ist das Problem, das auf Teilhabeerfahrung Einfluss hat. Und das ist ja genau das, wo wir haben sozusagen diese Teilhabeleistung zum Beispiel im Bildungs- und Teilhabepaket. Das ist quasi ein Wurmfortsatz, sage ich mal, des Leistungsrechts für Arbeitslose. Und da müssen wir schon drüber nachdenken, auch politisch. Und das tut die Grünen-Bundestagsfraktion ja Auch wie kriegen wir das hin, dass Kinder sozusagen eine Grundsicherung, welcher Art auch immer dann, wie es ausgestaltet ist, haben, damit sie überhaupt am Leben teilhaben können, damit sie an Vereinen sich beteiligen können, damit sie die Aktivitäten, die ihren Wünschen entsprechen, da auch teilhaben können. Oder auch bei dem Jugendzentrum, was war da die Sache, dass sie da nicht hin können, weil sie sind ja eigentlich jetzt meist kostenfrei. Das ist gar. Welche Stufe war ja das jetzt? Ja, die gibt es an mehr. Das ist, denke ich, nochmal eine Frage, wie man überhaupt sozusagen diese besonders benachteiligten Jugendlichen dann erreicht, sie darüber erreicht. Und das andere ist aber, denke ich, die Frage einer Mindestsicherung von Teilhabe, aber auch von Geldleistungen, die sie überhaupt erstmal in die Lage versetzt, an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen zu können. Und ich finde, die Grünen haben da ja teilweise sehr gute Ansätze, diese Bildungs- und Teilhabepaket-Gedanken ein Stück weit auch zu überwinden.
Vielleicht sage ich da was zu. Also ich finde eben auch, genau wie Sie gesagt haben, diese Zahl mit den 20% jetzt über Jahrzehnten. Ja, und das ist ja wirklich eine ganze Generation. Und ich habe vor vielen Jahren mal eine Studie vorgestellt von einer anderen Kinderhilfsorganisation von World Vision, die auch kleine Kinder schon befragen. Das ist eine Spezialität sozusagen von denen, dass sie nicht nur quantitative Studien machen, sondern eben auch qualitative Studien mit ganz kleinen Kindern. Und selbst Kinder im Alter zwischen 6 und 9 Jahren aus armen Familien hatten für sich total klar, ja, dass sie nicht so teilhaben können wie andere Kinder. Und das muss ich wirklich sagen, das hat mich damals sehr, sehr aufgerührt. Ja, man hat immer diese Zahlen, 20%, ja, und dann das auf so einer anderen Ebene zu sehen. Die Kinder wissen das für sich selbst in so einem jungen Alter, dass sie nicht die Chancen haben, wie andere Kinder auf ihrem gesamten Lebensweg eigentlich. Ja, und das trägt sich ja fort. Ja, die 20% PISA-Verlierer in Anführungszeichen sind genau diese Kinder. Ja, also eine riesige Übereinstimmung, Deckung dieser Gruppen. Und also ich bin eigentlich ganz froh, dass es in der Bundesrepublik zurzeit doch mehr als in den vergangenen Jahren eine Diskussion gibt über die Frage soziale Sicherung. Ja, in den unterschiedlichen Parteien und in der Grünen Partei eben sehr stark mit Blick auf eine Kindergrundsicherung auf der einen Seite. Ja, ich persönlich bin auch der Meinung, dass Kinder und Jugendliche aus dem SGB II komplett raus müssen. Das sind weder kleine Erwachsene noch sind sie kleine Erwerbssuchende. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass sie ein eigenes Leistungsgesetz haben. Da sind wir sicher noch am Anfang, ja, aber es gibt auch gute Vorarbeiten, auch von Studien von der Bertelsmann-Stiftung, von der Heinrich-Böll-Stiftung, die alle in diese Richtung denken, ja, eine andere Art von Existenzsicherung für Kinder, und dass dieses Bildungs- und Teilhabepaket komplett gescheitert ist. Ja, ich finde, man muss das einfach auch mal so benennen, politisch, ja. Es ist ein Bürokratiemonster, viele Kinder und Jugendliche, die einen Anspruch haben, nehmen das gar nicht in Anspruch, die wissen das gar nicht, die kommen an die Leistung nicht dran. Und ich glaube, dass man gerade, was die Teilhabeleistungen angeht, da muss man Systemwechsel, braucht man da. Ja, man muss bestimmte Bereiche tatsächlich in die Kindergrundsicherung integrieren, ja, und andere Bereiche müssen in der Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Also beispielsweise diese 1-Euro-Zuzahlung zum Mittagessen. Ja, das ist auch total aufwendig. Viele Kinder nehmen das nicht in Anspruch. Sowas muss einfach über die Infrastruktur abgedeckt werden. Das sind jetzt politische Diskussionen. Wir kriegen jetzt auch einen Gesetzentwurf, wahrscheinlich ja aus dem Hause Giffey, zur Reform vom Bildungs- und Teilhabepaket und zur Reform vom Kinderzuschlag. Das werden wir nicht total großartig finden, weil wir weitergehende Vorstellungen haben. Aber es ist auch nochmal sozusagen politisch und gesellschaftlichen Aufhänger, ja, über Kinderarmut als Thema in dieser Gesellschaft nochmal verstärkt zu sprechen. Und das muss man dann eben auch nutzen. Aber am Ende des Tages sind das politische Entscheidungen, ja, ob man bereit ist, ja, wirklich zu investieren oder auch nicht. Und ich erinnere mich noch gut, auch beim Bildungs- und Teilhabepaket, als das auf den Weg gebracht worden ist, dass wir diese Diskussion hatten, möglichst den Eltern wenig Geld geben, also sozusagen möglichst wenig Cash in die Familien geben. Und ich habe das damals schon als Diskussion total abgelehnt. Ja, aber jetzt haben wir beispielsweise auch eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, ja, die ja sehr, sehr schön belegt, dass die Eltern sehr wohl, ja, im Großen und Ganzen in der Lage sind und das auch wollen, ja, dieses Geld, die Sozialleistungen ihrer Kinder auch für ihre Kinder auszugeben. Also auch da hoffe ich und wünsche ich mir, dass wir zu einem anderen Diskurs über dieses Thema kommen.
Ich würde da gerne noch was Ergänzendes dazu sagen. Also gerade dort, wo Kinderarmut so konzentriert ist, wie zum Beispiel in Mitte, also hier im Regierungsbezirk, soll ja das größte Sozialamt Europas existieren, da müssten zumindest gewährleistet sein, dass die Infrastrukturmaßnahmen, von denen du gerade geredet hast, auch tatsächlich umgesetzt werden. Und das ist zum Beispiel auch ein Vorzug von diesem SGB 8. Das ist meiner Meinung nach eine Operationalisierung der allgemeinen Menschenrechte, so wie man es in kaum einem anderen Gesetz wiederfindet. Und nur um noch ein konkretes Beispiel zu nennen, was aber auch politisch einfach nicht kontrolliert wird. Im SGB 8 gibt es ein Gleichstellungsprinzip zwischen öffentlichen und freien Trägern, dass öffentliche und freie Träger gleichgestellt sein müssen. Maßstab immer die Finanzierung des öffentlichen Trägers ist. Also es gab 2009, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil, da wurde in den Leitsätzen gesagt, wenn ein freier Träger eine Maßnahme wahrnimmt, dann muss er so finanziert werden, als ob der öffentliche Träger diese Maßnahme wahrnimmt. Das gilt also sozusagen vor allen Dingen auch für die Entlohnung der Beschäftigten. Und wenn es um Kinder- und Familienarmut geht, kann es nicht sein, dass in der freien Trägerlandschaft die Erzieher so wenig Geld haben, dass sie ihre Kinder nicht mehr ernähren können und von daher natürlich auch diese Vorbildfunktion nicht wahrnehmen können. Und darauf sollte man auch sehr achten, dass in dieser Beziehung des Kinder- und Jugendhilfegesetz praktisch umgesetzt wird. Es geht immer um Umsetzung eigentlich, also um das Praktizieren von guten Regelungen. Und nicht, dass man wieder irgendwelche neuen schreibt, weil die alten nicht praktiziert werden.
Ich glaube, das nehmen wir mal als Statement. Über die Berliner Verhältnisse muss ich sagen, ich bin keine Berlinerin, die kann ich gar nicht so im Detail beurteilen. Naja, das vertiefen wir jetzt nicht. Gibt es weitere Fragen oder Themen? Dorothee.
Dorothea Steiner, auch ehemaliges Mitglied dieser wunderbaren grünen Fraktion und im Bund für Umwelt und Naturschutz für Umweltpolitik zuständig. Und jetzt habe ich das Anliegen, mich nicht nur mit der Durchsetzung von Kinder- und Mädchenrechten in Deutschland auseinanderzusetzen, sondern anzuknüpfen bei dem, was wir von Frau Röttger gehört haben über die Arbeit von Plan International, die ich auch wirklich hochgradig unterstützen möchte und wertvoll finde. Und jetzt weiß ich ja, dass Sie sich im Wesentlichen schon finanzieren über privates Engagement. Und wenn ich jetzt gerade mir vorstelle oder mich daran erinnere, an wie vielen Punkten sich deutsche Verteidigungspolitik auf der Diskussion um Auslandseinsätze, zum Beispiel auch in Kongo oder in Regionen, in denen sich wo Boko Haram droht, finanziert, frage ich mich, inwieweit es nicht notwendig ist, auch genau die Punkte, die Sie angesprochen haben, die man für Mädchen jetzt fordert, nicht auch einzubeziehen in die Verantwortung, dass Konfliktprävention und Friedensarbeit das mit einbezieht und auch entsprechend fördert, weil das ist ja eigentlich das, was man erreichen will. Weil zu hilflos dastehen und sagen, jetzt machen wir noch eine Patenschaft, das finde ich, das darf sich Deutschland eigentlich nicht leisten.
Ja, das ist tatsächlich auch einer unserer Anliegen, darauf stärker hinzuweisen. Aber es gibt tatsächlich eine UN-Resolution, die das sogar verlangt, dass Frauen in Friedensprozesse mit einbezogen werden. Wenn wir nach Kolumbien gucken, dann sehen wir, wie beispielhaft das passieren kann. In Kolumbien sind die Frauen sehr, sehr früh einbezogen worden. Also insofern ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und gerade in der Region, von der ich gesprochen habe, Lake Chad, in der wir, und Sie haben jetzt Spendengelder angesprochen, in der wir, das sozusagen auch eine beispielhafte Region für uns, in der wir zusammen mit dem Auswärtigen Amt, mit dem BMZ, mit privaten Spenden sozusagen ein großes Programm aufsetzen können, was von der humanitären Hilfe über die Übergangshilfe in die Entwicklungszusammenarbeit geht. Also eigentlich das, was man heute machen will, nicht mehr nur eine isolierte humanitäre Hilfe umsetzen möchte. Und da spielt dieses Thema eine ganz, ganz große Rolle. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage richtig verstanden. Okay.
Kann ich da noch was anschließen vielleicht? Weil es an vielen Punkten jetzt, ob es um Entwicklungszusammenarbeit geht, ob es um Finanzierung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe geht oder andere Bereiche oder im Kontext Kinderarmut. Ja, es kommt ja ganz oft wieder dieses Thema Finanzierung und wie werden letztendlich Mittel verteilt, was ja immer eine politische Entscheidung ist. Und da, glaube ich, wäre auch nochmal der Punkt wichtig zu sagen, oder ein Argument auch für Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz und gerade in Bezug auf den Vorrang des Kindeswohls. In der Originalfassung der Konvention heißt es ja nicht Kindeswohl, sondern Best Interests of the Child. Ja? Und das wäre auch was wir uns ein Stück weit davon versprechen, wenn dieser Kindeswohlvorrang da drin wäre, dass dann auch alle anderen Gesetzgebungen darauf auch sozusagen oder daraufhin betrachtet werden müssen, sind denn die Interessen von Kindern vorrangig berücksichtigt? Und das würde meines Erachtens auch auf die Entwicklungszusammenarbeit natürlich einen Einfluss haben. Das würde auf die Finanzierungsfragen im Kontext der sozialen Sicherung, auch auf Finanzierungsfragen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe, nicht von heute auf morgen, klar, aber mittellangfristig durchaus einen Einfluss haben können. Ja, weil das nicht heißt, dass sozusagen Kinderrechte dann immer vor allem stehen, aber dass sie ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt wären. Und das, denke ich, ist nochmal was man auch im Blick haben muss, warum das eine gewisse Bedeutung hat, Kinderrechte auch im Grundgesetz verankert zu haben, sozusagen als Vehikel, um die Interessen von Kindern in der Breite der Themen, die sie betreffen, einfach nochmal in Vordergrund zu stellen.
Ich würde beispielsweise ein Fragezeichen dahinter machen, ob man, wenn man die Kinderrechte mit einer guten Formulierung im Grundgesetz verankert hätte, man Kinder im SGB II einfach als abgeleitete kleine 80% Erwachsene betrachten könnte. Das wäre so eine Hoffnung, ja, die ich tatsächlich ganz konkret mit den Kinderrechten im Grundgesetz verbinde, ohne dass man es wahrscheinlich unmittelbar einklagen könnte. So. Aber ich würde gerne nochmal auch im Anschluss an Ihre Frage oder deine Frage nochmal an Maike Röttger geben, weil Sie das eben angesprochen haben mit der feministischen Außenpolitik in Kanada beispielsweise oder in Schweden, weil das tatsächlich auch eine große Diskussion zurzeit ist. Wie machen die das? Machen die das konkret über Mittelzuweisungen oder welche Mechanismen werden da angewandt?
Ja, die machen das konkret über Mittelzuweisungen, aber nicht nur das, sondern das bedeutet natürlich mehr. Vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit dem, hätten wir das im Grundgesetz, dann würde sich alles andere danach richten. So ist das tatsächlich in Kanada und Schweden, so wie wir es analysiert haben, gelöst. Bei den Kanadiern ist es ja tatsächlich die feministische Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, alles ist ausgerichtet auf dieses Thema Gleichberechtigung. Wie können wir die gleichen Rechte für Mädchen und Jungen, für Männer und Frauen umsetzen und wie können wir die Mittel entsprechend daran binden? Und ähnlich sieht das auch aus in der Politik der Schweden. Wir können das durchdeklinieren. Die Finnen sind auch ganz oben. Das ist eine ganz klare politische Entscheidung, Gleichberechtigung in den Fokus dieser Politik zu stellen.
Wäre für die Bundesrepublik auch mehr als interessant. finde ich. Wir können noch eine Runde machen. Gibt es weiter Themen oder die Sie gerne ansprechen möchten? Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Marvin Groß. Ich arbeite auch bei einer Kinderrechtsorganisation, bei Save the Children, die eben auch wie genauso wie Plan, auch noch wie SOS Kinderdörfer global unterwegs ist, auch in vielen Entwicklungskontexten arbeitet, aber auch in Deutschland. Aber auch, und das war jetzt auch mein Anliegen, im Krisenkontext. Da kam auch eben von Frau Röttger der Punkt auf Bildung. Und ein Thema, was uns, meiner Organisation uns sehr bewegt, ist das Thema Zugang zu Bildung, insbesondere im Krisenkontext. Wir haben auch gerade die Friedensarbeit angesprochen. Und was wir oft in unserer Arbeit merken, ist, dass zum Beispiel Bildung wird oft von politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern nicht als etwas angesehen, was nicht an der obersten Stelle ist, was nicht die oberste Priorität ist, nicht als lebensrettend. Und das sehen wir aber. Wir sehen Bildung ganz klar als eine lebensrettende Maßnahme und die auch dazu beiträgt, Kinderrechte zu stärken und Schutz zu verbessern. Das heißt, Bildung nicht nur zum Zweck des Lernens, sondern auch als Schutzraum. Und daher ist es uns ein großes Anliegen, dass sich auch da die Bundesregierung nochmal stärker einsetzt, für dieses Feld sichere Schulen weltweit zu ermöglichen. Denn auch was unsere Analysen zeigen, ist, dass es leben fast über 350 Millionen Kindern in Ländern, die in irgendeiner Form von Konflikten betroffen sind. Also es ist wirklich eine erhebliche Zahl. Deswegen glauben wir auch, dass wenn die Bundesregierung sich da auch global und jetzt natürlich auch im Sicherheitsrat, aber auch durch das stärkere humanitäre Engagement sich dafür einsetzt, wäre das ein enorm wichtiger Beitrag, Kinderrechte auch global zu stärken. Und ein Punkt, der da ganz konkret ist, vielleicht sagt das einigen auch hier im Raum was, die Safe Schools Declaration ist eine politische Erklärung, die es seit einigen Jahren gibt, die sich dafür einsetzt, dass Schulen weltweit sicher gemacht werden, dass sie nicht militärisch genutzt werden, dass sie nicht angegriffen werden, auch ein ganz, ganz schlimmer Trend, den man global sieht, und dass sich Staaten, aber auch nichtstaatliche Parteien dazu verpflichten, Schulen sicher zu machen. Und das Tolle ist, dass die Bundesregierung hat sich auch im vergangenen Sommer dazu verpflichtet, nach längerer Zeit endlich auch diese zu unterschreiben. Was aber jetzt aussteht, das ist auch ein Thema, das haben wir jetzt auch mehrfach angesprochen, die Umsetzung. Wie sieht es dann mit der Umsetzung aus? Und das wäre auch quasi mein Appell, auch vielleicht auch an die Grünen als Fraktion, da vielleicht auch am Ball zu bleiben bei der Bundesregierung, dass da wirklich geschafft wird, wie sieht das in der Umsetzung aus? Denn unterschrieben ist es. Aber die Frage ist, wie wird es jetzt umgesetzt? Und wie gesagt, ich glaube, das wäre ein enormer Beitrag, den die Bundesregierung leisten könnte, global mit ihrem starken politischen Gewicht, da global zu Kinderrechten beizutragen. Danke.
Gerade nochmal nennen, ich habe es nicht gehackt von der Erklärung.
Die Safe Schools Declaration.
Ach, Safe Schools, ja, okay.
Genau.
Dann nehme ich den Ball mal auf. Es gibt ja auch viel Kritik an der Förderpolitik der Bundesrepublik, gerade im internationalen Bildungsbereich sozusagen, dass wir sehr stark auf den Ausbildungsbereich, tertiäre Bildung gehen und zu wenig in Primärbildung. Vielleicht Maike Röttger nochmal, das ist ja auch ein Mädchenthema.
Ja, ist ganz wichtig und vor allen Dingen gerade in diesen Regionen Subsahara-Afrika, wie der Krisenregion, sehen wir halt, dass die Gelder für die Unterstützung von Bildung von Mädchen zurückgehen, also die Gelder der Bundesrepublik. Deswegen ist das immer ein ganz wichtiges und zentrales Thema und genau so wie Sie sagen, auch in Konfliktregionen, weil Bildung wird ja auch zum Spielball der Konfliktparteien. Eine Schule zu zerstören hat ja einen ganz klaren Wert und gucken wir nochmal auf Boko Haram. Es ist eine Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, vor allen Dingen Bildung für Mädchen, aber generell Bildung zu zerstören. Also da kann ich Ihnen nur zustimmen, je mehr Unterstützung man für diese Deklaration bekommt und auch das Thema Schulbildung gleich in den humanitären Kontext aufnimmt. Da ist er nämlich eigentlich nicht. Aber Bildung und Schutz der Kinder gehört schon damit rein. Umso wichtiger ist das.
Darf ich da noch einen Satz noch kurz hinzufügen? Das ist nämlich total spannend, denn genau das ist, wo wir auch immer wieder hier die Diskussion führen, dass in Deutschland Bildung nicht oft als Teil des humanitären, des Krisenkontexts gesehen wird, Aber da fand ich es persönlich sehr spannend zu sehen, dass in den vergangenen Monaten die EU da quasi ein Vorbild für uns sein könnte. Denn die EU hat, die Kommission hat bereits beschlossen, dass ab jetzt, ab sofort quasi 10% der gesamten humanitären Gelder in Bildung gehen. Und die Zahl war vorher bei vielleicht 2-3%. Das ist ein ganz klares Commitment dazu. Also das finde ich auch sehr spannend zu sehen, dass hier auch die EU ein Vorbild sein kann für die Bundesregierung.
Nur das auch nochmal sagt, nochmal auch auf das angesprochene, wo engagiert sich die Bundesregierung im Bereich Bildung? Ich glaube, dass das natürlich zusammenhängt oder ganz sicher mit auch dem sehr guten Ausbildungssystem, was wir haben und was ja auch sehr, weltweit sehr anerkannt ist. Also das macht schon Sinn. Die Geschichte ist nur, wie soll ich jemanden ausbilden, der nie Grundbildung erfahren hat? Also deswegen, dass man kann das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen. Und ich glaube, das müssen wir auch immer wieder wiederholen. Ja, dann kommen wir hier vorne vielleicht zu unserer Schlussrunde. Die UN-Kinderrechtskonvention feiert ja auch nächstes Jahr ihren 30. Geburtstag. Also auch nochmal eine besondere Aufgabe, finde ich, für die Politik zu gucken, ja, was haben wir eigentlich erreicht, was müssen wir noch erreichen? Das vielleicht abschließend die Frage nochmal ganz komprimiert, vielleicht mehr für den internationalen und für den nationalen Kontextbereich. Was wären so die 2, 3 Punkte, die Sie der Bundesregierung, der Politik in Anführungszeichen ins Aufgabenheft schreiben würden, ganz konkret?
Um die Kinderrechte zu wahren. Partizipation. Wir müssen Jugendliche auf allen Ebenen beteiligen. Wir müssen eben auch sicherstellen, dass das vor allen Dingen vor Ort auch ihre Stimme gehört wird. Wir sind immer diejenigen, die immer dann nach mehr und anderen Geldern fragen. Einige mögen das auch schon langsam langweilig finden, aber es muss sein. Es muss auch hier nochmal sein. Aber ich konzentriere mich eher darauf zu sagen, die Gelder müssen vor allen Dingen dem Thema Gleichberechtigung und politische Stärkung von Mädchen und jungen Frauen zugeordnet werden. Und ich glaube, jetzt greife ich mal von dem Kollegen das Thema Bildung in diesen Krisensituationen auf, weil das ist tatsächlich ein ganz wichtiges. Auch das würden wir gerne den Politikern nochmal aufschreiben.
Ja, ich würde mir zum 30. Jubiläum schon wünschen, nächstes Jahr 2019, dass wir vielleicht dann so weit sind, dass Kinderrechte entweder schon im Grundgesetz verankert sind oder zumindest so weit auf dem Weg, dass wir da mit einer Formulierung rechnen können, die den Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention gerecht wird und auch nicht hinter die EU-Grundrechtecharta zurückfällt. Das ist sozusagen das eine Konkrete. Und das andere, was ich mir, wenn Sie fragen, was wünsche ich mir von der Politik, ist mehr so etwas Grundsätzliches. Ich habe oftmals das Gefühl, dass es an vielen Punkten, und das ist, glaube ich, egal, ob das jetzt im Bereich Bildung, in Entwicklungszusammenarbeit oder vor allen Dingen jetzt auch in Kontexten der sozialen Sicherung, Jugendhilfe, Kinderarmut, dass es oft so ein Kompetenzgerangel zwischen den föderalen Ebenen gibt. Und der Blick sehr darauf ist so, wer ist eigentlich zuständig und wem wird da von der föderalen Ebene was weggenommen. Und ich würde mir da mehr wünschen, dass wirklich mehr der Fokus darauf geht, worum geht es hier. Es geht um die besten Interessen der Kinder, die Beteiligung der Kinder und die Förderung und den Schutz der Kinder. Und dass wir dann schauen, wie man das, wer es am besten an welcher Stelle machen kann und wie das dann zu einem guten Ergebnis führt und nicht in erster Linie der Streit darüber ausgefochten wird, wer an welcher föderalen Stelle denn nun zuständig ist.
Das werde ich an geeigneter Stelle auch ausrichten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Luise Fütze und Maite Röttger, dass sie sich die Zeit genommen haben und uns einen Input und einen Überblick gegeben haben. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Beiträge und für die Aufmerksamkeit. Und wir werden als Grüne Bundestagsfraktion natürlich diese große Konferenz auswerten und auch aus unserem Panel natürlich die Forderungen mit einbringen, damit wir, eben gesagt, 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention nächstes Jahr, dann eben auch die Bundesregierung, wie das Aufgabe der Opposition ist, so unter Druck setzt, dass sie da eben auch mehr macht. Kinderrechte ins Grundgesetz, ja, aber auch dieser Aspekt feministischer Außenpolitik. Genau, Let's be Canada, sehr guter Slogan. Vielen Dank, wir bleiben am Ball und gleich nach der Kaffeepause gibt's weiter mit dem nächsten Event auf der großen Bühne. Vielen Dank.